Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon herzlich willkommen. Seit über 100 Jahren feiern wir am 8. März den Weltfrauentag, nachdem Clara Zetkin ihn 1910 bei der Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen vorgeschlagen und eine Idee amerikanischer Frauenrechtlerinnen aufgegriffen hatte. Sie alle hatten dasselbe Ziel, ein bedingungsloses Wahlrecht auch für Frauen, bessere Arbeitsbedingungen und Gleichberechtigung. Und heute, am 8. März 2024, wie sieht es da aus? Das Wahlrecht für Frauen gibt es bei uns seit 1918. Und im Artikel 3 des Grundgesetzes steht, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Wir diskutieren heute am Internationalen Frauentag über die Gleichberechtigung von Frauen in Deutschland. Ist das eine Fortschrittsgeschichte? Was wurde bisher erreicht? Wo besteht noch Handlungsbedarf? Wenn man etwa bedenkt, dass Frauen in Deutschland im Durchschnitt 18% weniger verdienen als Männer. Insbesondere um ihre Kinder zu betreuen, arbeitet knapp die Hälfte der Frauen in Teilzeit. So viel wie in keinem anderen europäischen Land. Das wirkt sich auch auf die Rente aus. Altersarmut ist besonders unter Frauen verbreitet. Erleben wir seit Corona eine verstärkte Rückkehr zur traditionellen Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen? Wie wirksam sind Gesetze, die mehr Frauen in Führungspositionen, mehr weibliche Vorstände in Unternehmen bringen sollen? Welche Vorurteile und Benachteiligungen halten sich hartnäckig? Und welche Maßnahmen sorgen für mehr Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern? Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrung, Ihre Einschätzung. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und in unserer Diskussionsrunde heiße ich im Berliner Studio Jutta Almendinger ganz herzlich willkommen. Schönen guten Morgen, Frau Almendinger.
Einen schönen guten Morgen, Frau Hinrichs.
Frau Almendinger, Sie sind Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, WZB, und Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung an der Humboldt-Universität. Schön, dass Sie da sind. Und in London ist uns zugeschaltet Tara Luise Wittwer, Autorin und Kulturwissenschaftlerin. Schönen guten Morgen, Frau Wittwer.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen auch von mir. Das finde ich auch cool, dass Sie in der Leitung sind.
Ja, wir haben eine schöne Mischung heute. Und im Laufe der Sendung wird auch noch Bundesfrauenministerin Lisa Paus zu uns in die Runde stoßen. Frau Almendinger, in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern ist der Weltfrauentag ein Feiertag. Merkt man davon etwas in Berlin? Gibt es was zu feiern oder zu demonstrieren?
Ja, ich arbeite schon seit dem frühen Morgen an diesem Thema, aber so soll das ja auch sein. Man soll Freizeit haben, um sich für die Frauen einzusetzen. Es sind Demonstrationen in der Tat geplant und ich bin auch schon durch eine durch. Insofern, ja, klappt das, ob das jetzt ein Feiertag ist oder ein Arbeitstag. Ich finde, es ist ja ein Arbeitstag und auch ein Aufruf an Frauen und an Männer, ja, ihre Stimme zu erheben.
Frau Wittwer, Sie sind gerade in London. Bekommen Sie dort etwas vom Internationalen Frauentag mit? Wird der gefeiert?
Nicht so richtig. Der Muttertag ist jetzt auch hier am Sonntag. Und dementsprechend gibt es dann in den Schaufenstern 3 Blumen mehr als sonst.
Ja, mit diesem Muttertag, da sind wir schon mitten im Thema.
Ja. Genau, das sind diese 2 Tage vielleicht für Frauen, wo sie, die auch noch Mütter sind, wo sie dann einen besonderen Tag vielleicht
ist
haben.
Ist doch nett.
Ja. Wir fragen uns ja heute, ob sich die Gleichberechtigung der Frauen in Deutschland als Fortschrittsgeschichte darstellt oder nicht. Wie ist Ihre persönliche Einschätzung auf einer Skala von 0 bis 10? Was haben wir erreicht? Wo stehen wir in puncto Gleichberechtigung in Deutschland? Frau Almendinger, was würden Sie sagen?
Naja, ich würde sagen, das ist eine 5 und das heißt auch, das Glas ist halb voll oder es ist eben auch halb leer. Das heißt aber auch, es gibt noch eine ganze Menge zu tun. Natürlich haben wir Fortschritte gemacht, wobei ich sage, wenn jemand Fortschritte gemacht hat, dann sind das Frauen. Die haben sich über die letzten 100 Jahre massiv bewegt, was ihre Bildung betrifft, ihre Erwerbsbeteiligung betrifft. Also sie haben sich geöffnet, während Männer im Vergleich dazu ja ziemlich starr geblieben sind, auch in ihrer ganzen Lebensverlaufsanlage, in durchgängiger Vollzeitarbeit. Und der Fortschritt bei Männern ist da, dass sie sagen, ja, wir wollen eine partnerschaftliche Beziehung. Aber wenn man ihnen dann folgt über den Lebenslauf, so wie wir das in vielen Studien machen, dann sieht man doch, dass sie dann wieder in traditionelle Muster zurückfallen.
Wir schauen, wie sich das bewegt, wenn auch vielleicht langsam. Frau Wittwer, an Sie auch die Frage auf einer Einschätzung von 0 bis 10. Wo stehen wir in Sachen Gleichberechtigung in Deutschland Ihrer Meinung nach?
Ja, ich hätte tatsächlich auch eine 5 gesagt, weil ich zwei Bewegungen quasi mitkriege. Also ich sehe natürlich in Social Media, auf TikTok, auf Instagram und Co., dass vor allem junge Männer immer den Wunsch mehr hegen nach traditionelleren Rollenbildern und Frauen irgendwie immer liberaler oder auch progressiver sich verhalten. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, dass da gerade so ein bisschen so eine Gap kommt, also wirklich so eine Lücke. Und wie ja eben schon richtig gesagt worden ist, dass vor allem Frauen sich bewegt haben und weitergebildet haben. Und ich würde nicht mal sagen, dass Männer nicht nur starr geblieben sind, sondern sich sogar aktiv mehr verschließen und dem abwenden. Zumindest das, was ich bei der eher jüngeren Zielgruppe sehe. Aber eben auch 50-50.
Also auch 5 Punkte wie Frau Almendinger?
Ja, 5,5, um was anderes zu sagen.
Okay, 5,5.
Mal das sehen. Ist die, da kann ich nur sagen, Frau Wittwer ist natürlich viel jünger als ich. Das ist die optimistische Jugend und das finde ich auch gut. Also ich sehe das ja auch bei meinen jungen Studentinnen. Also wenn ich mir jetzt so die letzten 30 Jahre, wo ich lehre und ja den Vorteil habe, immer die jungen Leute zu sehen, dann waren die noch, also bis vor 2-3 Jahren, insbesondere die Frauen, also Quotenfrauen, das fand ich ganz schrecklich. Und erst, wenn sie dann 10 Jahre älter wurden, dann sagten sie doch, so eine Quote wäre doch gut. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Ja, die sagen, naja, nee, wir brauchen eine Quote. Sie sind aktive. Es gibt so wunderbare Bloggerinnen wie Frau Wittwer, die natürlich auch Role Models sind. Und da kann man schon Hoffnungen draufsetzen. Ja. Insofern gebe ich denen gerne den halben Punkt, Frau Wittwer.
Okay. Ich habe was gewonnen heute.
Ja, genau. Schön, dann sieht man ja schon, dass das offensichtlich auch zwischen den Generationen in bestimmten Altersphasen eine unterschiedliche Einschätzung gibt, was die Gleichberechtigung betrifft.
Bei Männern besonders, wenn ich da reingehen darf. Ja. Also wenn ich mir jetzt überlege, welches sind die Männer, in welchem Alter sind die Männer, die am progressivsten sind, dann sind das meistens die Männer, die erwachsene Töchter haben. Also die Väter mit erwachsenen Töchtern, die dann sehen, ihre Töchter sind jetzt so super ausgebildet und die sind so klug und strengen sich doch so an und sind motiviert und schaffen es doch nicht bis nach ganz oben. Und diese Männer, die helfen dann tatsächlich bei Frauenrechten, also Quotierungen in der Wissenschaft. Das ist sozusagen das eine. Und die andere Sorte von älteren Männern sind jene, die noch im höheren Alter ganz kleine Kinder bekommen und sich dann da auch mehr als ihre noch erwerbstätigen Frauen einsetzen, sodass das vielleicht nicht das erstrebenswerte Ziel ist, sich mit ziemlich alten Männern zusammenzutun. Aber was die Aufgabenteilung betrifft, ist es doch auch ein Weg.
Frau Wittwer, können Sie das bestätigen? Vielleicht in Ihrer Familie sind da die Vater oder Familie, sind die progressiver oder?
Also mein Vater und mein Opa sind sehr progressiv, auf jeden Fall. Ich sehe das auch, ich habe das Gefühl, dass jetzt, wie gesagt, vor allem in den sozialen Medien und so, es gab ja jetzt auch Studien, dass vor allem Männer zwischen 18 und 29 eben.
Hallo, Frau Wittwer? Sind Sie noch da?
Ich kann das, glaube ich, fortsetzen. Also diese Studien, die zeigen, dass Männer zwischen 18 und 29 tatsächlich sagen, sie wollen mehr machen. Ich sagte vorhin schon, dass sich das dann so nicht umsetzt. Ich weiß nicht, ob der Nachsatz jetzt auch von Frau Wittwer so formuliert worden wäre. Aber die Studien zeigen das.
Okay, wir versuchen, Frau Wittwer wieder an Bord zu bringen. Da scheint es ein kleines technisches Problem zu geben. Frau Wittwer, sind wir wieder da, höre ich gerade?
Ja, London ist anscheinend so weit weg für eine stabile Verbindung.
Aber Frau Almendinger hat schon genau in diese Lücke von der Studie berichtet, die sie auch im Blick hat von den 18- bis 29-jährigen Männern und wie es da aussieht.
Genau, das ist wirklich so. Ich habe das Gefühl, diese Männer haben Angst, was zu verlieren. Irgendwie eine Position in der Familie, die sie erst noch bauen wollen, dass sie denken, sie müssten an irgendeiner Spitze sein, um relevant zu sein. Das ist jetzt natürlich wie, um im, ich sag mal, Internet-Sprech zu bleiben, not all men, natürlich nicht alle Männer, aber eben die,
sehen
von denen
sie,
wir
ich habe nämlich genau die anderen Männer hochgezogen, aber ich habe dazu gesetzt, dass ich nicht weiß, wie sie diesen Satz vollendet hätten, weil wir natürlich auf die 50% der Männer schauen, die sich offener zeigen. als die Jahrgänge vor Ihnen. Aber wir sehen tatsächlich auch die anderen 50%. Deshalb ist dieses Glas tatsächlich halb leer und halb voll.
Vielleicht haben wir einfach zwei Gläser.
Vielleicht auch das, wer weiß.
Es wäre ja cool, wenn die sich irgendwie mischen würden, gell? Naja, egal.
Genau. Vielleicht passt an dieser Stelle ganz gut eine Umfrage. Meine Kollegin Johanna Müßiger hat sich einmal in Köln umgehört und Frauen gefragt, wie gleichberechtigt sie ihrer Meinung nach sind.
Nicht sehr. Verdeckt müssen die Frauen die ganze Hausarbeit leisten, die Männer unterstützen, die Männer drücken sich davor. Ich habe eine minimale Rente, habe zwei Ehemänner, die über 2000 Rente hatten oder haben und früher gehen als ich. Ich habe ein Kind, ich habe mich dafür drum gekümmert und jetzt stehe ich vor dem Nichts. An dem Eigentlichen wird nichts getan und vom Gender Pay Gap wollen wir gar nicht reden und sowas alles. Ne?
Also ich finde, das ist hier eigentlich alles sehr gut. Ich finde, in Deutschland sind die Frauen eigentlich ziemlich gleichberechtigt. Wenn man sieht, wie es in anderen Ländern ist, ist es hier eigentlich alles sehr gut.
Ich muss sagen, ich selber glaube, vor allen Dingen auch hier in Deutschland, habe relativ Glück noch, dass der Unterschied in meinem persönlichen Umfeld, auch bei mir auf der Arbeit, Gott sei Dank nicht wirklich irgendwie für mich spürbar ist. Ich weiß aber, dass ich da sehr privilegiert bin und dass es auf vielen Teilen der Welt und auch in vielen anderen Ecken Deutschlands noch ganz, ganz anders aussieht.
Frauen müssen nun mal Kinder kriegen. Es lässt sich leider nicht vermeiden. Und da, denke ich, sind sie beruflich und sowas doch im Nachteil. Ich glaube, dass die Frauen im Moment nach vorne gehen, wenn ich sehe, wie viele Posten, egal wo, ob beim Bundesgerichtshof oder sowas, von Frauen besetzt werden, dass wir irgendwann dahin kommen, dass die Männer gleichberechtigt werden müssen. Das werde ich vielleicht nicht mehr erleben, aber ich könnte es mir vorstellen.
Wenn wir allein an die Bezahlung denken, Stichwort Equal Pay Day, dann auch eben generell im beruflichen Sektor, Frauen in Führungspositionen, gläserne Decke und so weiter. Über die Frauenquote lässt sich ja auch streiten. Aber auch sonst, Stichwort Care-Arbeit, Kinderbetreuung, Pflegetätigkeiten übernehmen, ist ja seit Corona sogar noch eine Art von Rückgang zu verzeichnen. Ich bin immer noch guter Hoffnung, aber der Fortschritt geht sehr langsam voran, wenn nicht sogar momentan sogar ein bisschen im Rückschritt uns befinden.
Ja, das waren Stimmungen, die wir gehört haben, Stimmen zum Thema Gleichberechtigung und ganz vielfältige. Wir haben auch gehört, möglicherweise ein Rückschritt. Frau Almendinger, machen wir doch mal einen kurzen Faktencheck. Sie haben ja auch Untersuchungen durchgeführt, inwieweit sich Corona auf die Situation von Frauen und Männern ausgewirkt hat. Gibt es seitdem eine Rückkehr zu traditioneller Rollenaufteilung, zu weniger Gleichberechtigung im Arbeits- und Privatleben?
Also wir sehen tatsächlich, dass dieser sogenannte Mental Load, also diese Belastung, nach wie vor wesentlich höher ist als vor Corona, wobei wir vor Corona auf diesen Effekt, also dieser kognitiven Beschäftigung mit dem, was alles zu tun ist, gar nicht so geachtet haben. Wenn wir uns anschauen, wie die Zeitverteilung ist, also jetzt nicht die mentale Beschäftigung, sondern tatsächlich wie viel Zeit man verbringt für die Care-Arbeit, sind wir wieder auf dem Stand von vor Corona. Da hat sich also nichts verschlechtert, aber wir haben auch nichts gewonnen. Wenn wir uns auf die unterschiedliche Bezahlung von Männern und Frauen schauen, dann hat sich überhaupt nichts verändert, aber auch nichts verschlechtert. Wenn wir schauen auf die ganze Frage des Lebenseinkommens, soweit wir sie schätzen können, sind wir immer noch bei 1 Million Unterschied zwischen Frauen mit Kindern und Männern mit Kindern, die 1974 geboren sind. Also es ist auch hier ein gemischtes Bild. Es ist nicht ganz so schlimm ausgefallen mit dieser Retraditionalisierung, wie wir das, wie ich das insbesondere auch nach Corona noch befürchtet habe. Aber wir haben doch deutliche Zeichen, dass es die Entwicklung stark gebremst hat. So, wenn ich darf, bevor Sie Frau Wittwitz fragen, würde ich gerne auf, aber das kann ich auch nachher machen, aber ich würde gerne auf einige dieser ganz wunderbaren Einspielungen kommentierend eingehen.
Gerne, das können Sie gerne machen.
Wenn ich das gleich machen darf, dann möchte ich mal übergeordnet sagen, dass für mich die ganze Frage der Gleichberechtigung und der Gleichstellung zu unterscheiden sind. Also formal sind wir ja gleichberechtigt in den weitesten Bereichen. Wir haben hier noch Probleme bei Schwangerschaften, dass das auch in frühen Schwangerschaftsphasen Frauen tatsächlich, ohne dass wir hier medizinische Gründe angeben können, aus den Laboren gehalten werden und so kein, jetzt wäre ich von der Wissenschaft hier wirklich abgebremst werden. Wir sehen, dass viele Entscheidungen, die in der Medizin, was Medikamente betrifft und so weiter und so fort, nach Männern orientiert sind, auch viele Designs und so etwas. Also, aber bei der Gleichberechtigung sind wir eigentlich schon viel weiter als bei der Gleichstellung. Also ich würde bei diesen ganzen Dimensionen, die wir bislang gesprochen haben, eher über eine Problematik in der Gleichstellung sprechen. Und ich möchte dann noch hervorheben, dass in der Tat, wie auch eine junge Frau, jedenfalls hatte ich sie von der Stimme so als junge Frau gesehen, bis 30, bis zum Alter von 30 Jahren haben wir ja kaum einen Pay Gap. Ja, da entwickeln sich Frauen und Männer, was ihre beruflichen Laufbahnen betrifft, wirklich gleichmäßig. Das kommt tatsächlich erst mit dem Kind und mit dieser verdammten Zuteilung von Kindern ausschließlich auf Frauen, dem Bild der Rabenmutter, das es nur in Deutschland gibt. Und von daher ist die Aussage dann einer anderen Frau, die ihnen geantwortet hat, dass Frauen müssen Kinder bekommen, etwas, was in einer Spannung sich befindet. Also wir finden mehr und mehr Umfragen und machen diese auch selbst, dass Frauen sagen, also in der jetzigen Situation müssen wir eigentlich uns von diesem Und verabschieden und müssen uns überlegen, ob wir Kinder haben wollen und dann aber auf die Karriere verzichten oder ob wir Karriere machen und viele entscheiden sich jetzt für die Karriere, weil sie da auch mehr Rückhalt sehen als in der Familie.
Sie haben ein wichtiges Stichwort gebracht, Rabenmutter, wenn sie dann früh arbeiten geht. Wir gucken auch gerne mal so ein bisschen zurück in Biografien. Wie war das bei Ihnen selber? Sie sind ja Professorin, immer Vollzeit berufstätig gewesen, auch als Mutter, als Frau in der Wissenschaft, damals als junge Professorin in München. Hatten Sie da berufliche Vor- oder Nachteile verglichen mit Ihren Kollegen?
Das ist ja immer, mir wird diese Frage oft gestellt, aber ich bin ja kein doppeltes Lottchen. Also was weiß ich, was gewesen wäre, wenn ich jetzt ein Mann gewesen wäre. Also das kann ich ja so gar nicht bearbeiten. Aber ich kann schon sehen, ich war vorher 10 Jahre in den USA, wo es ganz erstens viel mehr Professorinnen gab als damals in München. Und zweitens, es gab auch Professorinnen, die als Professorin Kinder bekamen. In München war ich die Erste. Und das war als solches schon schockierend. Also ich weiß, wie ein Kollege mir über meinen 7-Monats-Bauchstrich und meinte, ich hätte im Urlaub zu viel gegessen, was ich also unsäglich fand. Also das würde heute gar nicht mehr passieren. Deshalb ist natürlich ein Fortschritt da. Meine Studentinnen und tatsächlich insbesondere die jungen Frauen, die waren entsetzt, dass ich einfach weitergearbeitet habe. Und das fanden die für dieses Kind ganz schrecklich. Und mich fanden sie also tatsächlich, da kam das Wort der Rabenmutter immer wieder. Auch das hat sich ja heute doch deutlich geändert. Wobei, ich meine, so stark dann wiederum nicht, wenn wir Briefe rausschicken an große Unternehmen und fragen, sind so Initiativbewerbungen und ganz kleine Veränderungen im Design machen. Also es ist eine Frau, die 2 Monate Elternzeit genommen hat und eine Frau, die 12 Monate Elternzeit genommen hat und sich bewirbt auf einen Job, also fiktiv bewirbt auf einen Job, werden halt immer noch die Frauen, die 12 Monate Elternzeit nehmen, eher eingeladen als die Frauen, die 2 Monate Elternzeit nehmen. Und wenn man dann fragt, warum ist denn das? Also die 2-monatigen Frauen, die nur 2 Monate rausgehen, die verlieren doch keine Qualifikationen, die sind voll noch im Geschäft drinnen. Dann kommt immer noch dieses, ja, die sind zu zickig, vielleicht passen die gar nicht in unser Team, die zeigen keine Verantwortung zu Hause. Und da dann bin ich dann doch immer wieder mit einem Fragezeichen versehen, ob sich in den letzten 30 Jahren so viel an diesem Bild dieser Rabenmutter eigentlich geändert hat. Interessanterweise, wenn wir diese Initiativbewerbungen für Männer aufsetzen und auch da 2 und 12 Monate wählen, dann werden diese Männer zu gleichen Teilen eingeladen. Das heißt, wenn sich Männer nicht männerkonform verhalten und 12 Monate Elternzeit nehmen, dann haben sie eigentlich gar nicht diese Nachteile, von denen sie uns aber gleichermaßen immer und immer wieder berichten.
Dann wird da offensichtlich mit zweierlei Maß gemessen. Wie sieht es aus, Frau Wittwer, können Sie das bestätigen? In Ihrer Altersgruppe ist ja vielleicht so die Frage, dass man vielleicht im Freundeskreis beim selber die Kinderfrage kommt, beeinflusst dieser Gedanke Rabenmutter noch irgendwie dieses Etikett, das einem das zugeschrieben wird, die Lebensplanung?
Also Rabenmutter weiß ich tatsächlich nicht. Das ist, wird bei mir zumindest in meiner Bubble, in der ich mich befinde, nicht so benutzt. Ich weiß, dass Frauen sich tatsächlich gegen Kinder entscheiden, wenn sie eher Karriere machen wollen. Auch das hat mich auch eben irritiert in dieser Umfrage. Frauen müssen Kinder kriegen, das sehe ich auch nicht so. Also müssen sie halt nicht. Und das ist halt eben so eine Sache, dass man da immer noch so ein bisschen drauf, oder was heißt so ein bisschen, schon drauf reduziert wird. Und gleichzeitig sind wir auch progressiver, was eben Erziehung angeht, sage ich mal. Und dann kollidiert das so ein bisschen, ne? Dass man jetzt natürlich weiß, dass man Kinder einfach nicht mehr schreien lässt. Und gleichzeitig weiß man aber auch, dass man relativ früh zur Arbeit wieder muss, um überhaupt nicht in diesem Land zurückgeworfen zu werden, was Bezahlung und Gleichstellung angeht. Und dann kollidiert das so ein bisschen, dieser Wunsch nach Karriere und Gleichstellung und gleichzeitig den Wunsch der Mutterschaft. Es wird einem quasi unmöglich gemacht in diesem Land, hat man das Gefühl.
Aber vielleicht wirken da ja auch Vorbilder wie Sie, Frau Almendinger. Sie waren ja ganz oft die Erste überall. Sie waren die erste Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Sie waren die erste Frau an der Spitze des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB, in Nürnberg. Sie sind seit 2007 die erste Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Strahlt das aus?
Ja, ich bin ja also wirklich eine mehrfachste Quotenfrau, wahrscheinlich die Quotenfrau überhaupt Deutschlands und finde das auch ganz wichtig, dass ich das mache, weil es tatsächlich ausstrahlt. Und auch das haben wir ja bei einer Antwort eben gehört, wo die Frau sagte, die Posten werden zunehmend mit Frauen besetzt und das gibt ihr, die in ganz anderen Positionen vielleicht tätig ist, doch andere Frauenbilder.
Und hier müssen wir ganz kurz einen Bruch machen, die Nachrichten folgen gleich, dann können wir da weitermachen und weiter diskutieren zum Thema Gleichberechtigung von Frauen in Deutschland. Ist das eine Fortschrittsgeschichte? Sie können uns anrufen 00800 446 446. Weiter geht es mit der Lebenszeit heute am Weltfrauentag.
Ein Mann braucht einen Plan, damit fängt es an. Doch will man es genau, dann fragt man eine Frau. Sie wissen, wo die Schlüssel liegen, wo sie günstig Schuhe kriegen, haben immer Überraschungen im Schrank. Sind Schöffen beim Sozialgericht, kennen ihr Idealgewicht, obwohl sie immer frieren, sind sie kaum krank. Geld überweisen, Kühlschrank enteisen, Aktien verkaufen, Marathon laufen, zeitgleich verschicken sie eine Mail. Taxis ran winken, im Dunkeln schminken, promovieren, kurz die Nerven verlieren, das alles können sie parallel. Für Frauen ist das kein Problem, sowas machen sie mit links. Im Sitzen, Liegen oder Stehen meistens gelingt's. Wenn ich's doch sage, für Frauen ist das kein Problem. Geheimnisse kriegen sie raus. Für alles haben sie eine Creme und sehen immer gut aus. Gar keine Frage.
Ja, was Frauen alles wuppen, das bewundert Max Rabe. Nur inwieweit wird das gewürdigt? Werden sie dafür bezahlt? Und überhaupt, wie steht es um die Gleichberechtigung von Frauen in Deutschland? Ist das eine Fortschrittsgeschichte? Darüber diskutieren wir heute. Was wurde bisher erreicht? Wo muss nachgebessert werden, Ihrer Meinung nach? Welche Erfahrungen machen Sie? Was haben die Generationen vor uns erreicht? Was sind jetzt die Baustellen? Wie beurteilen Sie als Mann oder Frau, als alt oder jung, die Entwicklung? Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen. Wie wichtig ist Ihnen gleichberechtigt Wirkung. Wie gut wird sie umgesetzt? Wo mehr, wo weniger? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Ich freue mich nun auch Lisa Paus, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, in unserer Diskussionsrunde begrüßen zu dürfen. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Guten Morgen, Frau Paus.
Guten Morgen.
Und weiterhin in unserer Runde Jutta Almendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung und die Autorin und Kulturwissenschaftler Tara Luise Wittwer. Ja, Frau Paus, ich hatte am Anfang der Sendung Frau Almendinger und auch Frau Wittwer gefragt, was haben wir erreicht? Wo stehen wir in puncto Gleichberechtigung in Deutschland? Wie ist Ihre persönliche Einschätzung auf einer Skala von 0 bis 10? Frau Paus, welche Punktzahl würden Sie vergeben?
In welchem Jahrhundertkontext bewegen wir uns denn?
Jetzt aktuell. Aktuell. Wie würden Sie sagen, wie ist der Stand der Gleichberechtigung?
Es ist in verschiedenen Bereichen unterschiedlich, aber auf jeden Fall ist noch etliches zu tun. Also maximal eine 5, würde ich sagen.
Oh. Große Einigkeit. Ich glaube, Sie wussten nicht, dass auch Frau Almendinger die 5 gegeben hat. Aber Frau Wittwer immerhin eine 5,5.
Okay.
Immerhin.
Immerhin sind Sie sich da recht einig. Das scheint ein Durchschnittswert zu sein, so ein bisschen auf halber Strecke zu sein. Wir wollen jetzt auch mal gucken, wir natürlich verschiedene Bereiche, wie Sie schon angesprochen haben, anschauen, wo ist vielleicht schon mehr erreicht worden, wo ist weniger erreicht worden. Aber wir hatten vor den Nachrichten auch so ein bisschen die Bedeutung von Frauen, die Pionierinnen sind, die ganz vorne waren. Frau Almendinger hat ganz viele Posten gehabt, wo sie als Frau die erste war und was natürlich auch ausstrahlt. Und Frau Paus.
Ja, danke dafür auch nochmal an Frau Almendinger, dass sie das gemacht hat.
Genau. Und das sind ja mittlerweile Folgen ja auch diesem Bild. Mehrere ist nicht mehr ganz so allein auf weiter Flur. Aber Frau Paus, wenn man jetzt so in den Bundestag guckt, da sind ja knapp ein Drittel, glaube ich, Frauen vertreten. Wie ist so da Ihre Situation? Wie beurteilen Sie das?
Ja, das stimmt. Also in Deutschland ist ja so fast, wir sind ja ungefähr pari pari, Männer, Frauen und dann gibt's noch andere Geschlechter. Aber wenn man dann in die Parlamente schaut, dann sieht das anders aus und das ist nicht okay, weil das Parlament soll ja schon die gesamte Bevölkerung repräsentieren. Und deswegen unterstütze auch ich die Bewegung, die sich nochmal wieder ausgesprochen hat, für Parität auch in den Parlamenten.
Wenn man sich Ihre eigene Geschichte angucken, ich habe mal recherchiert, 2009 ist Ihr Sohn geboren. Im Herbst desselben Jahres sind Sie vom Berliner Abgeordneten Haus in den Bundestag gewechselt. Als Frau und Mutter in der Politik, hatten Sie da berufliche Vor- und Nachteile verglichen mit Ihren Kollegen?
Selbstverständlich. Als ich in die Politik gegangen bin, das war eben 10 Jahre zuvor, 1999, da hatte ich vor mir noch Role Models von Frauen, die auch schon stark waren, auch bei den Grünen. Denken Sie an eine Michaele Schreier oder eine Renate Künast oder auch in eine Claudia Roth. Aber damals war immer noch klar, es ist eben eher Politik oder Kind in Führungspositionen. Und in meiner Generation und dann danach wurde es endlich möglich, auch tatsächlich beides miteinander zu verbinden. Aber auch das war eine längere Auseinandersetzung. Als ich 2009 meinen Sohn bekommen habe, da war ich zum Glück nicht alleine. Da gab es auch noch eine SPD-Kollegin, da waren wir gerade zu zweit. Und dann war es ein großes Aufregungsthema damals in Berliner Abgeordnetenhaus, dass wir beide unser Kind mitgenommen haben in das Parlament, auch mitgenommen haben in den Plenarsaal, weil es gibt ja keine Elternzeit für Abgeordnete, es gibt auch keine zusätzlichen Betreuungsmöglichkeiten für Abgeordnete, aber trotzdem sollten wir eben unser Mandat wahrnehmen. Da haben wir gesagt, das machen wir selbstverständlich gerne, aber dann ist das Kind dabei und ein Präsident Walter Momper damals fiel aus allen Wolken. Wir hatten dann mehrere Diskussionen, es wurden dann die Rahmenbedingungen öfters angepasst, aber das war damals neu.
Hat sich das verändert?
Das hat sich verändert. Im Abgeordnetenhaus gab es dann einen extra Raum während der Plenarsitzung, auch mit entsprechender Kinderbetreuung. Aber als ich dann in den Deutschen Bundestag kam, musste ich feststellen, da war es eben auch noch nicht vorher so gewesen. Also war es da dann auch nochmal wieder neu. Auch da mussten wir dann erstreiten, einen entsprechenden Raum für Kinder. Da war auch nochmal das Thema, wie kriegen wir die Vereinbarkeit besser hin? Können wir zusätzliche Betreuungsmöglichkeiten schaffen? Und bis heute ist es so, im Deutschen Bundestag dürfen keine Kinder mit in den Plenarsaal.
Oh, das ist immer noch eine eiserne Regel. Gut, wir schauen jetzt mal, wie sieht's aus, wie denken auch Hörerinnen und Hörer zu diesem Thema. Und am Telefon begrüße ich jetzt Elke Bürger aus Unterfranken. Schönen guten Morgen, Frau Bürger.
Guten Morgen. Ich hätte zu dem Thema viel zu sagen, möchte mich aber auf zwei Sachen beschränken. Einmal, es werden Frauen zurzeit in Medien, im öffentlichen Raum nur über die Anzahl ihrer Kinder definiert. Sobald eine Frau vorgestellt wird, im öffentlichen, rechtlichen oder sonst was, kommt dahinter, wie viele Kinder sie hat. Das finde ich schon mal nicht zielführend, weil das einer bestimmten Partei in die Hände spielt, die ein schönes Familienbild propagiert. Und dann noch was. Ich bin jetzt 61 Jahre alt. Das sind von dem Wahlrecht oder sonst was, von dieser ganzen feministischen Bewegung, so und so viele Generationen an Kindern geboren worden. Normalerweise ist die Erziehung der Frau und des Mannes, aber besonders ist die Erziehung, ich bin etwas aufgeregt, weil das Thema mich so beschäftigt, der Söhne in der Hand der Frau. Warum ist es immer noch so, dass die Söhne nicht auf dieses Thema richtig hingewiesen werden? Dass sie nicht erzogen werden, dass Frauen, dass Männer, Kinder, Jungen und Mädchen, gleichberechtigt, das Wort mag ich nicht, gleichgestellt sind, dass kein Unterschied ist. Warum ist es in diesen Generationen der Erziehung, die die Frau eigentlich ja so maßgeblich bestreitet, nicht passiert? Wo stehen wir immer noch? Es wird immer noch zu wenig dahin gearbeitet. Und wir sind jetzt schon wieder in der Situation, dass alles nur noch rosa und pink ist und blau für die Jungen. Und das stört mich bei der ganzen Sache.
Frau Bürger, da haben Sie keinen.
Wir haben Eigenverantwortung und wir haben es meiner Meinung nach nicht genutzt die letzten Jahrzehnte.
Da haben Sie einen Finger in die Wunde gelegt. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, kritisieren Sie, dass die Frauen auch die Söhne nicht so in Richtung mehr Gleichstellung
erziehen? Ja, wer erzieht denn die Söhne? Wer ist denn die meiste Zeit zu Hause? Wer macht es denn?
Das gebe ich doch gleich mal in die Runde. Wir haben nämlich hier zwei Mütter von Söhnen dabei. Bei Frau Almendinger und auch Frau Paus.
Das stimmt.
Können Sie Frau Bürger zustimmen oder müssen Sie widersprechen?
Also zunächst mal, ich nehme mir jetzt mal das Recht zuerst zu sprechen, weil mein Sohn wesentlich älter ist als jener von Frau Paus, weil sie auch wesentlich jünger ist als ich. Der ist jetzt 30 und dazu sage ich gleich was. Aber diese allgemeine Feststellung, dass man hier Frauen verantwortlich macht, das sehe ich in so vielen Bereichen mittlerweile, dass sich immer Frauen zu wehren haben. Egal, ob sie kurz oder ob sie lang aussetzen, das hatte ich eben schon gesagt, dass sie ihre Männer nicht erziehen, sodass sie mehr anlegen bei der Pflegearbeit, dass sie ihre Söhne nicht richtig erziehen. Warum sagt man das nicht zu Männern? Ja? Warum nimmt man da immer nur die Frauen ran? Und das Zweite, was ich sagen möchte, ist, mein Sohn hat ja nie in einem Umfeld gelebt, wo er nur von mir erzogen worden ist. Also er kam in Kindergärten rein, die ganz, ganz feste Rollenmodelle hatten und auch Stereotypisierungen übertragen haben. Er kam in Schulen rein mit Schulbüchern, die immer noch voll sind mit Geschlechterklischees. Und da verstehe ich dann schon, dass er irgendwo auch zu In-Groups passen will. Und wenn ich dann sage, also jetzt gehe ich, mache es jetzt mal also hart, ja, jetzt gehe ich doch auch mal mit einem Rock in die Schule oder das geht bei Mädchen mit Hosen. Das geht nicht. Also man muss die Gesellschaft verändern, man muss gegen diesen Gender Bias, den wir haben und diese Stereotypisierungen wesentlich mehr tun. Man muss die Schulbücher anders schreiben. Wir müssen aber auch die Väter viel mehr in Verantwortung bringen. Und wenn die Söhne dann sehen, dass ihre Väter auch Hand anlegen, dann wirkt es auf die Söhne viel mehr, als wenn sie von der Mutter immer gesagt bekommen, mein lieber Sohn, jetzt verhalte dich mal anders. Bei meinem Sohn hat das jetzt geklappt, aber er hat auch eine sehr strenge Mutter, wie er immer und immer wieder betont und arbeitet tatsächlich so, dass sich die Arbeit, sowohl die bezahlte als auch die unbezahlte Arbeit mit seiner Partnerin absolut gleich darstellt.
Frau Paus, wie ist es bei Ihnen?
Ja, ich wollte auch dann den ersten Punkt nochmal anknüpfen. Also ich wollte auch nochmal bestätigen, jede Frau hat das Recht, auch nicht Mutter zu werden. Ja? Jede Frau hat auch das Recht, keine Kinder zu bekommen.
Das ist richtig, ja.
Genau. Auch das finde ich noch einen wichtigen Punkt, den sie angesprochen hat. Ansonsten kann ich das nur bestätigen. Mein Sohn hatte ganz am Anfang seines Lebens hatte er die Lieblingsfarbe Lila. Dann kam er in die Kita und es war vorbei mit Lila. Und auch die Schläppchen, die er toll fand, hat er einmal angezogen in der Kita und dann war es eben auch damit vorbei. Also das Thema Kämpfen gegen Klischees, gegen Geschlechterstereotypen, das ist eben etwas, was man nicht einfach zu Hause ändern kann. So, aber auch zu Hause ist es natürlich so, dass nicht nur die Mutter das Kind erzieht, sondern natürlich auch der der Vater und auch Männer sind natürlich Role Models, gerade für Jungs in späteren Zeiten. Und von daher kann man das auch nicht allein in die Verantwortung der Mütter stellen. Das ganze Thema Role Model ist entscheidend und da haben die Väter mindestens eine so wichtige Aufgabe wie die Mütter.
Insofern ein wichtiges Stichwort, was Sie uns geliefert haben, Frau Bürger, ganz herzlichen Dank. Und Frau Wittwer, ich möchte Sie natürlich auch noch einbeziehen in diese Runde. Wenn Sie beobachten ja auch auf Social Media, wie sich da die Rollen von Frauen und von Männern vielleicht unterscheiden, wie sie in den Dialog gehen oder ob da Stereotypen weiter fröhliche Urstände feiern. Wie ist da Ihre Beobachtung?
Also meiner Meinung nach ist es einfach wieder ein Zeichen einfach von internalisierter Misogynie, dass jetzt dann andere Frauen wiederum andere Frauen dafür verantwortlich machen, wie dann Männer mit Frauen umgehen. Also das ist ja dann auch wieder nur eine Forderung nach kostenloser Erziehungsarbeit. Das sieht man ja schon in der Schule, dass wenn Jungs Krawall machen, werden sie als Bestrafung zu den bravsten Mädchen der Klasse gesetzt. Und damit die quasi mal eben kostenlos miterziehen und dass dann die Leistung von eben diesem braven Mädchen, was dann versucht hat, dem Unterricht einfach in Ruhe zu folgen, dass das jetzt irgendwie ihre Aufgabe ist und ihre Leistung auch dementsprechend schlechter wird, ist dann auch in erster Linie erstmal egal. Das ist irgendwie immer so, dass von Frauen und Mädchen und jugendlichen Frauen, was auch immer, von weiblich sozialisierten Personen erwartet wird, Männer zu erziehen. Also auch man soll seine Ehemänner erziehen, als ich das eben gehört habe. Also nee, danke.
Das ist nicht mein Job.
Ja, also dann bezahl mich dafür, dann kann ich dich gern erziehen, aber ansonsten lass mich bitte in Ruhe. Also,
sicherste Methode, eine Beziehung zu zerstören.
Ja, sehr gerne, dann mache ich das.
Ja, wir hatten ja viel Erfahrung damit, ja.
Genau. An dieser Stelle möchte ich Frau Misch in die Diskussion einbeziehen, die aus Schottland sich meldet. Schönen guten Morgen, Frau Misch.
Hallo.
Frau Misch, wie sehen Sie den Stand der Gleichberechtigung? Was ist Ihr Anliegen bei diesem Thema?
Ich hatte eine E-Mail geschrieben an ihr Team, weil ich finde, ein wichtiges Thema, obwohl es heute der Weltfrauentag ist, ist, dass wir dass eigentlich die Männer mehr tun müssten und auch denen mehr geholfen werden müssen, sich selbst zu emanzipieren vielleicht. So als Kontext, ich bin gerade am Ende meiner Elternzeit mit meiner ersten Tochter und das habe ich bei mir gesehen, aber auch bei vielen anderen, die ich kenne. Spätestens wenn das erste Kind kommt, kann die Partnerschaft noch so gleichberechtigt gewesen sein. Viele fallen dann trotzdem in traditionelle Rollenmodelle und ich habe mich zwischendurch auch gefühlt wie der 50-jährige Hausfrauen-Ehe teilweise, obwohl wir nicht mal verheiratet sind. Und teilweise sind es strukturelle Probleme, die dafür sorgen, dass die Männer nicht wirklich offensichtlich das Gefühl haben, dass sie beruflich das im gleichen Maße zurücktreten können und sich um die Familie kümmern können. Aber oft haben sie auch einfach nicht den Mut, habe ich das Gefühl, sich da aufzulehnen gegenüber eben diesen strukturellen Problemen oder den Arbeitgebern, die das schwierig machen. Und ich weiß nicht, ob es denen nicht so wichtig ist oder ob sie sich nicht trauen, aber egal, was der Grund ist, wenn die Männer nicht wirklich das mal anpacken und sich selber emanzipieren, wird es nie eine wirkliche Gleichstellung und gleiche Lebensverhältnisse und Chancen für Frauen geben, zumindest was Familienarbeit angeht.
Sie sehen da Handlungsbedarf auch so in gesetzlichen Regelungen, wenn man hier guckt in Deutschland hier Elterngeld, Elternzeit, das sind ja Faktoren, die das ein bisschen flankieren sollen, dass vielleicht diese traditionelle Rollenteilung ein bisschen aufgewichen wird. Oder sehen Sie das eher als ein persönliches Aushandeln zwischen Paaren?
Beides, denke ich. Also ich finde, ich lebe seit ungefähr 10 Jahren in Schottland, aber verfolge immer noch sehr, was auch in Deutschland passiert. In Deutschland, finde ich, ist da schon einiges passiert, eben mit dem Elterngeld, mit den 2 Monaten für den anderen Partner, meistens die Väter, dass es diesen Anreiz gibt. Das ist schon viel besser als hier in Großbritannien, auf jeden Fall. Das reicht nicht. Es muss ja auch immer noch genutzt werden, wenn man sich Statistiken anguckt. Die Männer nutzen meistens nur die 2 Monate in Deutschland. Warum wird das nicht, ist das nicht mehr 50-50? Das gilt mehr. Die Männer müssen selber was tun und eben auch dann drängen, dass es weitere politische Maßnahmen gibt und eben auch die Arbeitgeber da mitziehen. Die haben sich jetzt gewöhnt, dass die Männer 2 Monate gehen. Aber wenn da mal einer mehr machen will, ist es bestimmt immer noch eine Aushandlungsarbeit und man muss sich da durchkämpfen.
Ja, das sind ja wichtige Stichworte, die Sie da geliefert haben. Und das gebe ich natürlich auch gerne weiter in die Runde, weil Sie sagten gerade Elterngeld, Elternzeit. Das ist natürlich mal an Frau Paus gerichtet. Was tut sich da auf diesem Gebiet? Es gibt andere Länder, die machen das verpflichtend für Männer und Frauen und auf 12 Monate. Hier ist es noch so ein bisschen zögerlich, hat man den Eindruck.
Es ist nicht verpflichtend, das stimmt. Und deswegen ist es in Deutschland momentan so, dass jetzt inzwischen knapp 50% der Männer Elternzeit nehmen. Die meisten davon aber eben nach wie vor nur die 2 Monate. Und das ist natürlich nicht wirklich befriedigend, wenn wir eben hinwollen in Richtung 50-50 Partnerschaftlichkeit. Es ist außerdem so, dass bisher die Elterngeldmonate von Vätern eher gegen Ende genommen werden. Und auch das ist etwas, wo dann natürlich in den ersten 10 Monaten schon klassische Rollenaufteilungen dann de facto sich schon etabliert haben. Deswegen ist es mir so wichtig, dass ich noch ein Gesetz auf den Weg bringe, nämlich die sogenannte Familienstartzeit, dass eben bei den ersten 14 Tagen es so ist, dass wir nicht mehr davon reden, dass irgendwie Väter sich Urlaub nehmen, weil es ist kein Urlaub in den ersten 14 Tagen nach der Geburt. Das wissen alle, so alle aus Erfahrung. Sondern da geht es tatsächlich darum, gemeinsam den Start zu schaffen, auch die Mutter zu unterstützen. Und in der Situation ist ja erstmal völlig klar, wenn eben dann beide zu Hause sind, dass dann einfach automatisch Aufgaben anfallen, die vorher vielleicht eher die Frau gemacht hat, was Einkaufen angeht, was Kochen angeht, was Wäsche angeht, was all diese Dinge angeht. Und früh entscheidet sich ja auch, welche Rolle eben der Vater auch wahrnimmt in dieser Situation zum Kind, weil da wird ja aus Paaren werden Eltern, ja, und aus Paaren werden eben auch da Familien. Und gerade am Anfang ist es ja ein bisschen die Frage, welche Rolle findet man da? Da manche Väter haben auch vielleicht den Eindruck, für sie ist da erst noch mal gar kein Platz. Und deswegen ist es so wichtig, gerade den gemeinsamen Start so gut hinzubekommen. Deswegen möchte ich diese 10 Tage vergütete Freistellung für den Partner nach der Geburt gesetzlich neu schaffen.
Mhm. Ja, das würde ich sehr unterstützen.
Ja.
Entschuldigung,
ich muss mich
kurz einreden. In Großbritannien gibt es das mit diesen 2 Wochen. Die sind leider nicht voll vergütet. Man kriegt nur sehr wenig Geld, aber immerhin. Und mein Partner hat es auch genommen. Und das waren die einzigen 2 Wochen, in denen ich das Gefühl hatte, dass wir wirklich das zusammen machen, richtig?
Genau.
Aber dann muss er wieder arbeiten gehen.
Ja.
Und alles, was sich vorher etabliert hatte, was gut gelaufen ist, konnte man nicht mehr machen, weil er Vollzeit arbeiten geht.
Ja. Genau, aber dann würde sich in Deutschland ja das Elterngeld anschließen.
Ja.
Und deswegen wäre das ein guter gemeinsamer Start. Und da, wo das so ist, da zeigen auch alle Studien, das kann vor allem Dinger jetzt als Wissenschaftler nochmal bestätigen, dass dann auch die Rückkehr von Frauen in den Beruf früher ist als in anderen Konstellationen.
Frau Misch. Jetzt darf ich das direkt jetzt mal aufgreifen, wenn wir schon die Ministerin den Ball so wirft. Also ich kann nicht nur bestätigen, und wir haben da wirklich eine sehr solide Datengrundlage, dass Frauen dann schneller zurückkehren, sondern wir haben insbesondere etwas, was ich fast noch wichtiger finde, dass wenn Väter früh diese Familienstartzeit nehmen und wenn sie länger in Elternzeit gehen, dass sie sich dann auch über die Gesamtdauer der Erziehung ihrer Söhne und Töchter mehr um die Care-Arbeit, mehr um die Erziehung kümmern. Also die Verteilung zwischen Vätern und Müttern ist dann insgesamt gleicher, und von daher lohnen sich diese 2 Wochen extrem. Es wäre natürlich auch toll, wenn man, so wie es im Koalitionsvertrag niedergeschrieben ist, die Zahl der Vätermonate noch erhöhen könnte in den letzten Jahren der jetzigen Ampel. Das wäre auch nochmal ein deutliches Zeichen, weil die 2 Monate haben gewirkt und die Männer können offensichtlich besser verhandeln, wenn es etwas Festgeschriebenes ist, als wenn sie es nicht tun. Ich kann auch noch mal doch mit Inbrunst sagen, dass das ganz blöde ist, wenn Väter dann erst im 10. Monat in Elternzeit gehen, also im 10. Kindermonat in Elternzeit gehen, weil sie das, wenn sie das dann mit den Frauen zusammen machen, dann auch die Belegschaft vollkommen irritiert, wenn da die Glanzpostkarten kommen, wo diese junge Familie abgebildet ist in Urlauben und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne Kinder dann sagen, ich will auch so ein Sabbatical. Also das verschafft Ungleichheiten innerhalb innerhalb der Belegschaft, die so nicht erwünscht sind. Ich würde gerne noch was dazu sagen, was man eigentlich neben diesen gesetzlichen Möglichkeiten hier machen kann. Ich habe schon den Eindruck, dass Organisationen hier viel wirkmächtiger sein könnten, wenn sie das wollten. Also,
da würde ich ganz kurz mal reingrätschen, weil Frau Wittwer nur noch bis 11 Uhr bei uns in der Runde sein wird. Deswegen möchte ich ihr noch kurz Gelegenheit geben.
Ich möchte nachher noch was zu den Organisationen sagen, aber ich liebe Frau Wittwer und Sie anzuhören ist super.
Genau. Frau Wittwer, vielleicht können Sie da kurz noch mal rein was sagen. Wie sehen Sie das? Braucht es mehr dieser gesetzlichen Maßnahmen? Wo sehen Sie, da passiert was? Das sind Mechanismen, wo vielleicht doch in Sachen Gleichstellung was Wirksames ist. Tut es da was mit 14 Tagen nach der Geburt für die Väter auch? Oder muss man da anders ansetzen? Generell.
Ja, was ich mich gerade generell einfach frage, ist, dass halt Weltfrauentag ist und das Gespräch geht sofort wieder Richtung Mütter. Ja. Das finde ich halt erstaunlich, dass man dann doch einfach von der gesellschaftlichen Rolle generell wirklich nach 10 bis 15 Minuten immer wieder zu diesem Streitpunkt, oder Streitpunkt, ne? Ohne Streit, das ist dann noch ein Streitpunkt, gute Frage, Mutterschaft kommt. Und da, das ist halt immer so die Sache, da frage ich mich halt dann doch, ist es das, was Frauen am meisten definiert? Und ja, ist es schon, natürlich, wenn es um die berufliche Karriere geht, aber es ist halt einfach dieser riesige Aspekt und ich habe oft das Gefühl, dass man sich davon gar nicht trennen kann und das einen immer irgendwie mitdefiniert. Das ist nur das, was ich gerade irgendwie so wieder beobachtet habe. Und
was würden Sie dagegen setzen oder ergänzend sagen? Wo müsste man noch genauer hinschauen, wenn wir sagen, wir fokussieren uns zu sehr auf die Mütter?
Na, das tun wir gar nicht. Ich finde, das ist extrem wichtig und ich finde, auch für Mütter wird immer noch zu wenig getan, weil Care-Arbeit einfach so unfassbar belastend ist, alleine Mental Load. Und ich bin froh, dass es jetzt erstmal gesehen wird, wie was für ein riesiges Thema das ist. Aber zum Beispiel eben wurde ja gesagt von der Frau aus Schottland, dass sie gesagt hat, dass man da Männer auch unterstützen muss und die trauen sich vielleicht nicht und so. Und dann denke ich mir, nee, also da bin ich so ein bisschen dagegen, weil für Männer hat es ja immer noch weniger Konsequenzen, sage ich mal langfristig gesehen, wenn sie sich aussprechen. Sie werden schneller gehört, wenn sie dann einfach sagen, nee, ich nehme jetzt aber diese Elternzeit. Also es ist, ich finde nicht, weil es wäre ja nur wieder noch eine Ladung obendrauf. Es wäre noch mehr Mental Load und noch mehr Care-Arbeit, wenn ich jetzt auch noch meinen Mann dazu motivieren muss und anfeuern muss. Also wie soll das aussehen? So, ja, fein, ja, komm, ja, setz dich doch mal für mich ein. Also, das finde ich einfach interessant. Also nein, ich muss das nicht machen. Ich glaube, mittlerweile sind wir alle so gebildet und auch das wäre wieder eine kostenlose Bildungsarbeit. Ich muss jetzt meinen Mann nicht auch noch anfeuern, dass er sich doch bitte auch mal für eine Frau einsetzt.
Das müssen wir als Schlusswort für diese Runde nehmen. Ja. Gleich folgen die Nachrichten. Ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Tara-Luise Wittwer, Autorin und Kulturwissenschaftlerin. Und wir werden nach den Nachrichten weiter diskutieren zum Thema Gleichberechtigung von Frauen in Deutschland. Ist das eine Fortschrittsgeschichte?
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Seit über 100 Jahren feiern wir den Weltfrauentag. Am 8. März, der Kampf der Frauen für ihre Rechte. Vom ersten gemeinsamen Protest 1911 haben die Frauenbewegungen bis heute beharrlich ein demokratisches Recht nach dem anderen erstritten. Ist das also eine Fortschrittsgeschichte? Über die Gleichberechtigung von Frauen in Deutschland wollen wir weiter diskutieren mit Lisa Paus, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und mit Jutta Almendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Und wir sind weiterhin gespannt auf Ihre Erfahrungen, Ihre Einschätzungen. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie jetzt eine Mail an Deutschlandfunk, an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und vielleicht noch ein bisschen als Einstieg zum Thema, Bodo Wartke hat sich auch Gedanken gemacht zum Thema Gleichstellung.
Im Lande, in dem ich leben will, sind Frauen gleichgestellt. Das heißt, für gleiche Arbeit kriegen sie das gleiche Geld. Man behandelt sie grundsätzlich mit gebührendem Respekt. Sie werden weder genital verstümmelt noch degradiert zum Sexobjekt. Und niemand schreibt ihnen vor, was sie tun und lassen sollen. Sie entscheiden selbst, wie sie sich kleiden und wen sie
heiraten wollen und brauchen keine Angst zu haben, wie in anderen Ländern hier auf Erden von der eigenen Familie umgebracht zu werden.
Ja, Bodo Wartkes Plädoyer für mehr Gleichberechtigung, gegen Gewalt gegen Frauen. Viele Themen, die wir auch auf dem Zettel haben heute am Weltfrauentag. Der Gender Pay Gap war ein Stichwort, die unterschiedliche Bezahlung, dass das immer noch weiter sich fortpflanzt oder seit 4 Jahren dieser Unterschied ist zwischen 18%, die Frauen weniger verdienen im Jahr. Frau Paus, wie geht's Ihnen damit, wenn Sie sagen, da ist doch gar nicht so viel passiert in den letzten Jahren, da stagnieren wir?
Ja, das ist leider so. In den letzten 4 Jahren ist es beim Gender Pay Gap nicht wirklich etwas passiert. Und es sind nach wie vor die 18% Unterschied bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit. Und wenn man das mal sich auf so 100 Metern vorstellt, dann ist es eben ein Gefälle von 18 Metern, so hoch wie ein 6-stöckiges Haus. Das ist definitiv nicht zufriedenstellend. Und da gibt's auch keine echten Ausreden, weil wenn wir uns beispielsweise mit den anderen europäischen Ländern vergleichen, dann stehen wir auch dem gegenüber schlecht da. Der europäische Durchschnitt, der liegt bei 13%. Es gibt viele Gründe dafür. Einer ist sicherlich, dass eben in gleichwertigen Berufen, also nehmen wir beispielsweise die Pflegerin und den Daimler-Arbeiter, de facto die gleiche schwere Arbeit geleistet wird. Es ist auch gleiches Schichtdienst, es wird auch gleich schwer gehoben. Trotzdem ist eben tradiert, das eine ist ein Sozialberuf, das andere ist ein Männerberuf, muss das natürlich unterschiedlich bezahlt werden. Aber es gibt eben auch die Situation, dass beim selben Arbeitgeber ungleich bezahlt wird. Und da gibt es inzwischen in Deutschland das Entgelttransparenzgesetz, was für einige Unternehmen gilt. Da, wo es gilt, hat es auch eine gewisse Wirkung entfaltet. Frauen sind vor Gericht gezogen, mussten sich aber leider doch öfter durch mehrere Instanzen klagen, bis der Arbeitgeber dann eingewilligt hat. Also was heißt eingewilligt? Also bis der Arbeitgeber dann seiner rechtlichen Pflicht dann sozusagen nachgekommen ist. Aber wir haben eben viele Bereiche, wo dieses Gesetz noch nicht gilt. Und auch da, wo es gilt, ist es eben für immer noch sehr, sehr mühsam, sein Recht durchzusetzen. Deswegen will ich genau das verbessern.
Ja, ich meine, da könnte man ja auch die Argumentation umdrehen. Also die müssten sich rechtfertigen, die unterschiedlich bezahlen, und auch das Entgelttransparenzgesetz müsste vielleicht für alle gelten, oder?
Genau das ist jetzt das, was meine Aufgabe ist. Es gibt inzwischen eine EU-Richtlinie. Sie wissen, in Europa heißen die Gesetze Richtlinien und die müssen dann auch mal ins nationale Gesetz übersetzt werden. Das ist meine Aufgabe. Und die EU hat eben sich geeinigt, hat beschlossen, dass eben zukünftig jede Frau in jedem Unternehmen, egal wie groß es ist, ein Auskunftsrecht hat. Und genau das werde ich jetzt umsetzen. Es kommen noch ein paar andere Dinge dazu, zusätzliche Berichtspflichten und wenn die Lücke besonders groß ist, auch sofort, dass man etwas tun muss. Aber genau darum geht es. Und ja, es ist absurd, aber es war beispielsweise ein Fall vom Bundesarbeitsgericht. Da hat der Arbeitgeber gesagt, ja, das stimmt, die Frau macht die gleiche Tätigkeit wie der Mann. Exakt gleich, aber sie hat schlecht verhandelt bei der Einstellung und deswegen verdient sie halt weniger. Das Bundesarbeitsgericht hat festgestellt, schlechtes Verhandeln ist kein objektives Kriterium für unterschiedliche Gehälter.
Schließlich gibt es ja auch Tarifverträge.
Genau, bei Tarifverträgen ist es eben so, dass da zumindest beim selben Tarifvertrag gesichert ist, dass da nicht nach Geschlechtern unterschiedlich bezahlt wird. Das heißt, bei außertariflichen Gehältern, da geht die Schere schon weiter auseinander. Aber es ist eben auch so, deswegen hatte ich eben das Beispiel mit Pflegerin oder Mann am Band. Wenn man sich eben die Tarifverträge in unterschiedlichen Branchen anschaut, dann hat halt Verdi eine schlechtere Verhandlungsmacht als beispielsweise die IG Metall. Und auch das spielt rein in die ungleiche Bezahlung, ist so auch nicht gerechtfertigt. Auch da braucht es ein Umdenken und nochmal eine klarere Festlegung sozusagen von entsprechenden Aufgabenbeschreibungen von Jobs.
Also ein wichtiger Hebel, an dem man ansetzen muss. Das passt auch zu vielen Mails, die wir haben, die sich auch so zu der unterschiedlichen Bezahlung äußern oder auch einfach, wenn sich das verändert durch die Familiengründung. Eine Hörerin schreibt uns, sie sei 39 Jahre alt, zweifache Mutter, die Kinder 2 Jahre und 4 Wochen alt. Bei meinem Sohn blieb ich 15 Monate zu Hause und fing nach der Elternzeit danach wieder in Vollzeit an. Wie oft ich die Frage gestellt bekam, gehst du Teilzeit arbeiten? Meinem Mann wurde diese Frage nicht gestellt.
Genau, das ist so, das wissen wir. Teilzeit ist nach wie vor allen Dingen wird von Frauen gemacht. Es gibt, glaube ich, 11% der Männer, die in Teilzeit arbeiten, also ein sehr, sehr geringer Anteil. Und dann wird dann aber oft gesagt, okay, dann arbeiten sie in Teilzeit, dann ist das ja auch kein Wunder, dass es eben karrieremäßig nicht vorangeht. Auch da gibt es durchaus Möglichkeiten. Natürlich kann man auch führen in Teilzeit. Dafür braucht es dann in den Unternehmen gewisse kulturelle Wandel. Aber die Unternehmen, die diesen Weg gegangen sind, die spiegeln mir allesamt wieder, dass sie eben sehr froh sind, dass sie es gemacht haben, weil sie jetzt mehr Möglichkeiten haben in dem Unternehmen und sich das im Schnitt durchaus positiv entwickelt hat. Und natürlich ist das ein zentraler Hebel, um auch Frauen bessere Karrieremöglichkeiten zu eröffnen.
Und vielleicht auch Männer, die profitieren davon. Also
das sowieso. Wir reden immer über Frauen hier und ist ja heute auch Internationaler Frauentag. Und es ist so, Frauen wollen mehr arbeiten, als sie derzeit tun. Bei den Rahmenbedingungen klappt das aber nicht so. Aber wichtig ist auch zu sagen, Männer wollen weniger erwerbstätig sein, als sie es derzeit tun. Und sagen auch, derzeit sind die Rahmenbedingungen dafür schlecht. Deswegen würde es für beide Geschlechter einen Vorteil bringen, wenn wir da weitere Schritte gehen könnten.
Ja, das ist ein wichtiger Fakt. Da muss man am Ball bleiben. Aber es gibt ja generell Themen in vielen Unternehmen auch, wo man versucht, die Interessen von Frauen besser zu berücksichtigen. Frauenbeauftragte gibt es in vielen Institutionen und Firmen, die sich für die Rechte der Frauen dort einsetzen. Auch übrigens in Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen gibt es Frauenbeauftragte und die haben sich inzwischen auch zu einer bundesweiten Interessensvertretung zusammengeschlossen, um sich mehr Gehör zu verschaffen. Und ich freue mich am Telefon jetzt Nicole Burek zu begrüßen. Sie ist Vorständin für das Bundesnetzwerk der Frauenbeauftragten in Einrichtungen Starke Frauen machen e.V. Schönen guten Morgen, Frau Burek.
Einen schönen guten Morgen.
Ja, schön, dass Sie dabei sind und dass wir uns vielleicht mal einen Blick gucken, wie sieht das eigentlich aus? Wir gucken, wie sehen die Rechte von Frauen aus? Und vielleicht haben wir da so ein bisschen weniger im Blick, dass manche Frauen es noch ganz besonders schwer haben. Frauen mit Beeinträchtigungen, wo die Gleichstellungsarbeit vielleicht noch mal besonders nötig ist. Wie sieht das aus? Welche Frauen vertreten Sie und was ist Ihre Hauptaufgabe?
Also ich vertrete als Frauenbeauftragte alle Frauen, die in einer sogenannten Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten. Und ich bin halt dafür da, dass ich die Frauen dort über ihre Rechte aufkläre, ich ihnen zur Seite stehe, wenn Gewalt passiert ist. Oder aber auch, wenn es Schwierigkeiten gibt bei Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und natürlich auch das große Thema Gleichstellung von Frauen mit Beeinträchtigungen. Genau.
Wie ist denn überhaupt die Situation von Frauen mit Beeinträchtigungen? Guck mal, was haben die für Hürden, die sie meistern müssen? Wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf?
Ja, also ich glaube, was da nochmal besonders ist, dass gerade Frauen mit Beeinträchtigungen oftmals, gerade wenn sie eine kognitive Einschränkung haben, viele Dinge einfach nicht verstehen. Also das heißt, dass sie Dinge in leichter Sprache zur Verfügung gestellt bekommen müssen, beziehungsweise so die Informationen bekommen müssen, dass auch wirklich jede Frau mit Beeinträchtigung es versteht. Dann ist es oft so, dass sie gar nicht über ihre Rechte wissen bzw. aufgeklärt wurden, ihr ganzes Leben lang nicht und somit auch gar nicht in die Lage kommen, sich vielleicht für ihre Rechte, also dass sie für ihre Rechte einsetzen können. Und ja, was nochmal ein großes Thema ist, dass auch gerade diese Frauen mit Beeinträchtigungen halt auch nochmal oftmals sehr viel mehr Opfer von Gewalt werden, also das oft halt ja auch ihr ganzes Leben lang. Und also da bedarf es auf jeden Fall noch viel Aufklärungsarbeit, dass auch gerade Frauen mit Beeinträchtigungen die Möglichkeit haben, sich für ihre Rechte einzusetzen. Also ich meine, das sieht man ja schon alleine daran, dass Frauen mit Beeinträchtigungen oder generell Menschen mit Behinderungen bis 2019 zum Beispiel gar nicht wählen durften, ne?
Das hat sich geändert mittlerweile. Es passiert ein bisschen was. Ich weiß auch nicht, das ist wichtig, was Sie sagen, gerade das Thema Gewalt, dass es auch in den Fokus kommt, dass in diesen Einrichtungen das manchmal durchaus ein Thema ist und vielleicht gar nicht gesehen wird. Auch ein anderes Thema, unterschiedliche Bezahlung. Ist das auch etwas so, dass Frauen in Werkstätten zum Beispiel nicht denselben Lohn bekommen wie Männer?
Ja. Also das ist, glaube ich, da gibt es keinen Unterschied zwischen dem ersten Arbeitsmarkt und bei einer Beschäftigung in einer Werkstatt, das sehen auch wir so, dass da die Frauen auf gar keinen Fall gleichgestellt sind wie die Männer. Also oftmals ist es sogar so, dass gerade nochmal Frauen mit Beeinträchtigungen, denen das ja auch abgesprochen wird, dass sie ja gar nicht in der Lage dazu wären, zum Beispiel auch mal mit Metall, also mit Metall zu arbeiten oder ich sage jetzt mal generell Männeraufgaben zu übernehmen. Ne? Das macht das, ist nochmal eine Nummer schwieriger.
Aber wenn ich dann nochmal kurz,
ja, Frau Paus, darf, muss man da besonders dicke Bretter bohren?
Bei dem Thema insgesamt, das macht natürlich nochmal ein ganz großes Feld auf, aber ich glaube tatsächlich, das besonders Verschärfte ist wirklich das Thema Gewalt. Die Zahlen sind wirklich dramatisch und da geht es auch nicht nur um das Thema Gewalt gegen Frauen in Einrichtungen, sondern insgesamt ist es so, dass eben Frauen mit Beeinträchtigungen in einer ganz Art und einer ganz viel größeren Art und Weise nochmal von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen sind und dann gleichzeitig aber auf ein Hilfe- und Beratungssystem stoßen, was dann auch wiederum überfordert ist mit behinderten Frauen. Ich habe momentan gut 30 Millionen Euro pro Jahr, die ich investieren kann in die Verbesserung der Situation von Frauenhäusern in Deutschland. Und wir haben jetzt einen klaren Schwerpunkt gelegt, auch darauf, Frauenhäuser barrierearm zu machen, weil eben wir haben insgesamt zu wenig Frauenhäuser in Deutschland, sind 400 in ganz Deutschland. Wir haben 600 Beratungsstellen, aber diese 400 Frauenhäuser, die sind ja auch entstanden, jetzt weniger sozusagen durch staatliche Geschichten, sondern hauptsächlich erkämpft durch starke Frauenbewegungen. Deswegen haben wir auch mehr in der Stadt als auf dem Land. Und deswegen waren es aber eben ganz oft prekäre Häuser, die dann eben gefunden worden sind. Und es ist ganz wichtig, dass wir die eben auch ertüchtigen und öffnen für Frauen mit Behinderungen, weil wir eben da noch eine ganz andere Spezifik von Gewaltbetroffenheit haben. Es ist wirklich furchtbar.
Frau Burek, wie schätzen Sie das ein, wenn Sie das jetzt hören? Da tut sich was. Hat der Druck der Frauenbeauftragten auch in ihren Einrichtungen etwas gebracht politisch? Oder sagen Sie, das passiert erst ganz langsam und da muss noch mehr gemacht werden?
Also in den Einrichtungen ist sicherlich das Thema Schutzkonzepte auch ein wichtiges. Da weiß ich jetzt nicht, in welcher Einrichtung Sie sind, aber auch das ist natürlich ein wichtiges Thema.
Ja, genau. Also es tut sich auf jeden Fall etwas, gerade was die Frau Paus gerade angesprochen hat mit den Schutzkonzepten, die ja zum Glück jetzt gesetzlich gefordert sind, ist gerade das Thema Gewalt natürlich auch nochmal präsenter geworden. Und wir haben ja auch den Auftrag als Frauenbeauftragte auch an diesen Schutzkonzepten mitzuarbeiten, was meiner, also nach meiner Ansicht nach auch mit das Wichtigste ist. Und es tut sich etwas, also ich glaube, die Frauen finden immer mehr den Mut durch unsere Arbeit als Frauenbeauftragte auch Thema oder das Gewaltthema anzusprechen und sich Hilfe zu holen. Aber nichtsdestotrotz erlebe ich das auch in der Werkstatt und dadurch, dass ich auch bundesweit tätig bin, dass die Frauen trotzdem immer noch wirklich, was das angeht, empowered werden müssen. Das heißt, die müssen noch mehr den Mut bekommen dass sie, wenn wirklich was passiert ist, das anzusprechen. Und es ist nach wie vor tatsächlich auch noch echt ein Tabuthema. Also gerade wenn man Sachen, also wenn Sachen passiert sind und man versucht dann die Frau zu unterstützen, ist das ganz oft so, dass ich gerade von der männlichen Seite her da echt noch kämpfen muss, ne? Dass das wirklich als gegenwärtig angesehen wird.
Also auch hier noch eine ganz, ganz große Baustelle. Vielen, vielen Dank, Frau Burek, dass Sie uns auf dieses wichtige Thema nochmal gestoßen haben, was wir auch sicher weiterverfolgen wird, dass in diesen Einrichtungen mehr passieren muss, auch hier und auch generell für Frauen mit Beeinträchtigungen, dass das in den Fokus genommen wird und da ganz viel in Sachen Gleichstellung noch gar nicht passiert ist, was noch passieren muss. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich möchte jetzt noch weitere Hörerinnen und Hörer zitieren, die sich gemeldet haben. Also das ist natürlich auch noch wichtig ist zu gucken, dass es auch durchaus Frauen gibt, die nach dem traditionellen Bild sich damals die Erziehung geteilt haben oder nicht geteilt haben. Und ein wichtiges Stichwort, was fällt, ist zum Beispiel Ehegattensplitting, die Steuern. Das ist natürlich auch noch etwas. Frau Almendinger, haben Sie sowas auch in den Fokus genommen? Das ist ja nun ein Steuermodell, was dafür sorgt, dass viele Frauen, wenn sie denn geringer verdienen als ihre Männer, zu Hause bleiben.
Ja, also das ist jetzt ja ein Beispiel. Heute ist Weltfrauentag und ich sagte ja eingangs schon, eigentlich will man ja positive Akzente setzen und zeigen. Und das hat ja die ganze Sendung gezeigt, dass wir wissen, was zu tun ist. Ja, wir wissen das ja. Dieses Entgelttransparenzgesetz, das schafft Transparenz und stärkt die Verhandlungsfähigkeit von Frauen. Und dann bekommen wir nämlich nicht, so wie ich immer in meinem Leben gesagt bekam, ich kann halt nicht verhandeln. Und deshalb bekomme ich weniger als ein Mann, wenn ich nicht weiß, um was ich verhandeln kann, dann ist das halt so. Und das hilft. Diese ganzen Gleichstellungsbeauftragten, die helfen, das wissen wir. Sie müssen aber auch mehr an die Männer dran gehen, weil betrieblich kann man Männer ermächtigen, länger Elternzeiten zu nennen. Wir haben vorhin schon gesagt, wir müssen diese Familienstartzeit da rein. Das ist ganz wichtig. Aber wir haben noch nicht über dieses Ehegattensplitting geredet, über die kostenlose Mitversicherung, aber auch die sozialversicherungsfreien Minijobs. Und das sind eben solche Karotten, die innerfamiliären Verhandlungen, wer geht jetzt arbeiten, wie lang und so etwas schon bremst. Weil es geht hier eigentlich überhaupt gar nicht um Familien, sondern es geht um eine reine Bevorzugung von Ehen oder entsprechenden Eintragungen von Lebenspartnerschaften. Das ist ein vollständig falscher Anreiz. Es geht auch nicht darum, Frauen oder Familien Geld abzunehmen, sondern es geht darum, dieses Ehegattensplitting so umzubauen, dass es ein Familiensplitting wird. Und wenn wir uns die Länder anschauen, die Vorbild sind, damit haben sie auch angefangen. Schweden ja, die haben einen Ehegattensplitting nicht mehr. Die haben das Entgelttransparenzgesetz. Die haben längere Zeiten von Männern, wo sie sich um Kinder kümmern und mehr Teilzeit von Männern. Das sind unsere Vorbilder und wir sollten uns auch nicht zu schade sein, da mehr Druck zu machen. Und gerade bei diesem Ehegattensplitting sehe ich eigentlich bei den Frauen der unterschiedlichen Parteien mit Ausnahme der AfD relativ viel Einigkeit. Und warum das Männer verhindern, dass ist dann wirklich eine Frage, wo Frau Wittwer wahrscheinlich vorher noch mal ganz deutlich hätte sagen können. Das sind sozusagen die Rückzugspole und die Machtdemonstrationen, dass sie doch eine traditionelle Arbeitsteilung weiter verteidigen möchten.
Das passt so ein bisschen dazu, was Marie Bocke geschrieben hat, eine Hörerin, die sagt, es gäbe kein Problem beim Fortschritt in der Gleichberechtigung, wenn die Männer mitmachen würden. Und ich frage mich, wo ist das Problem der Männer? Angst vor Machtverlust, mangelndes Selbstbewusstsein, mangelndes Vertrauen in weibliches Können oder gar im Gegenteil, Angst vor der weiblichen Stärke. Ich finde, der Fortschritt geht sehr zäh vonstatten und ist ein permanenter Kampf. Es ist nervig, dass Männer nicht kapieren, welchen Vorteil das auch für sie hätte. Vielleicht ist das eine ganz gute Überleitung zu Thomas Schöpel aus Kiel, der jetzt in der Leitung ist. Schönen guten Tag, Herr Schöpel.
Ja, schönen guten Tag. Ja, dann fange ich doch mit dem Punkt kurz an. Ich bin 80 Jahre alt und die Zeit ist lange her. Wir hatten das auch ein bisschen das Glück, uns eine Therapeutenstelle in einem Heim teilen zu können. Und dadurch haben wir all die Jahre uns wirklich die Erziehungszeit geteilt. Einer war immer zu Hause und ich kenne sogar die Situation, dass ich im Studium für die Kinder zuständig war und studierte und meine Frau schon arbeitete.
Herr Schöpel, machen Sie mir keine Angst. Sie haben das mit 80, Sie sind 80 und haben das alles schon gemacht. Und warum können Sie nicht in allen Tagesthemen auftreten und das permanent den jungen Männern sagen, wenn Sie so ein fortschrittliches Shared-Leadership-Programm und alles Mögliche?
Das soll ja alles kommen. Die Koalition hat ja gesagt, in diesem Jahrzehnt soll das ja noch klappen mit der Gleichberechtigung.
Bin ich doch drin?
Genau. Ja, Schöpel sind auch drin. Erzählen Sie, genau.
Ich hatte noch einen politischen Punkt. Ich bin absolut für die Gleichberechtigung, werden Sie vielleicht auch merken. Nur auf der Ebene der Parlamente habe ich immer noch den Traum, dass vielleicht mal es eine Fraktion gibt, die überwiegend aus Frauen oder nur aus Frauen besteht. Und deswegen bin ich für die Parlamente gegen ein gesetzliches Festzurren von 50-50.
Also keine Quote, Frauenquote ist für Sie keine Möglichkeit, dass sich da etwas ändern könnte?
ich lebe von Hoffnung. Das ist,
also interessanterweise war es tatsächlich so, die Debatte darum, ob wir Parität in den Parlamenten bekommen sollen, ne, die hat ja insbesondere rund um 100 Jahre Frauenwahlrecht nochmal genau, richtig Fahrt angenommen. Und Frau Rita Süßmuth hat dazu auch ein Buch geschrieben und auch nochmal dafür geworben. Und meine Partei setzt sich auch dafür ein. Aber gerade in meiner Partei, die ja eine 50-50-Quote hat, die eben sicherstellt, dass wir derzeit beispielsweise, dass wir immer mehr als 50% Frauen in den Parlamenten haben, hat dann eben plötzlich darüber nachgedacht, das stimmt ja, wenn wir dann nur eine 50-50-Quote haben, dann bedeutet das ja für die Frauen bei den Grünen, dass es eben womöglich weniger Frauen in den Parlamenten gibt und finden wir das denn gut? Und es ist ja auch in gewisser Weise ein Alleinstellungsmerkmal von meiner Partei, dass eben bei uns sichergestellt ist, dass wir diese 50-50-Quote haben und wollen wir denn dieses Alleinstellungsmerkmal verlieren? Aber wir haben uns dazu entschieden, ja, wir wollen das verlieren, weil wir eben wollen, dass es insgesamt eine sichere Repräsentanz von Frauen in gleichem Umfang gibt wie Männer und deswegen wollen wir auch die Parität in den Parlamenten.
Also Herr Schöppel ist echt cool damit. Er hat ja eine 100%-Quote eigentlich für Frauen.
Herr Schöppel, deswegen möchte ich Sie ganz gerne noch mal mit reinnehmen. Wie beurteilen Sie das? Wie sehen Sie das? Mit 80 tut sich da was in Sachen Gleichberechtigung? Sind Sie allein auf weiter Flur oder sehen Sie doch auch immer mehr Männer in der jüngeren Generation, die Ihrem Beispiel folgen?
Wenn ich mich in den Zügen umgucke und sehe, mit welcher Selbstverständlichkeit inzwischen Väter ihre Kinder versorgen, mit welcher Selbstverständlichkeit Väter Kinderwagen schieben und so, habe ich das Gefühl, dass mindestens auf der emotionalen Ebene viel passiert ist. Es bedroht nicht mehr die Männlichkeit, wenn man Kinder wickelt. Das tat es früher. Die konnten es nicht mal, die Männer. Ich konnte
und haben das weitergegeben an ihre Kinder möglicherweise.
Also ich glaube auch, da hat sich tatsächlich auf der Ebene etwas verändert. Vor allen Dingen hat bestimmt noch Zahlen dazu. Aber wenn ich zum Beispiel immer 3-4 Mal im Jahr besuche ich mein Heimatdorf und dann stelle ich jedes Mal fest, es gibt eine Kneipe weniger. Und das ist natürlich erstmal sinken an Infrastruktur vor Ort. Aber diese Kneipe weniger ist ja auch ein Indiz dafür, dass eben Väter nicht mehr wie früher traditionell den Abend dann in der Kneipe verbringen, sondern dass es inzwischen eben auch so ist, dass das familiäre Zusammensein zwischen Vätern und Müttern sich durchaus auch verändert hat. Aber wenn man auf die nackten Zahlen schaut, dann ist es natürlich nach wie vor so, dass die Sorgearbeit, und da ist dann auch wieder nach wie vor 50% Hausarbeit, eben stärker bei den Frauen liegt, die Erziehungsarbeit stärker bei den Frauen liegt und wir da auch nach wie vor einen großen West-Ost-Unterschied haben.
Genau, das wurde auch noch auf der von Hörern gesagt. West-Ost gibt es Unterschiede, die durchaus sichtbar sind und vielleicht auch, ja, auch beim Gender Pay Gap gibt es Unterschiede, dass der gar nicht so groß ist im östlichen Bundesländern.
Es gibt Regionen in Ostdeutschland, da verdienen Frauen mehr als Männer.
Ja, auch das, dazu eine Statistik. Ganz herzlichen Dank, Herr Schöppel aus Kiel, dass Sie uns angerufen haben.
Ja, und, ich hätte noch viel mehr zu erzählen, aber...
Genau, die Sendezeit geht langsam zu Ende und das Thema ist aber natürlich überhaupt noch nicht erschöpfend ausdiskutiert. Frau Almendinger, gibt es noch etwas? Sie haben so viele Studien gemacht, Sie haben so viele Untersuchungen, wo Sie sagen, das ist hier der dringlichste Punkt und damit wir von 0 bis 10 vielleicht doch nicht bei der 5 stehen bleiben in Sachen Gleichstellung.
Ja, also einen Punkt hatte ich schon gesagt, dass wir natürlich in der Politik Verantwortung haben. Natürlich hat Frau Paus jede Menge Verantwortung, da was nach vorne zu treiben. Aber wir haben auch als jene, die für Betriebe zuständig sind, die Verantwortung auf einer betrieblichen Ebene viel mehr zu tun. Bei mir mittlerweile findet ein wenn Väter hier nur 2 Monate bei mir in Elternzeit gehen, dann werden sie von anderen Vätern mehr als schräg angeschaut und das würde sich gar niemand mehr getrauen. Also diese Gestaltungsmöglichkeiten sind riesig.
Gut, da gibt es noch viel Luft nach oben. Vielen Dank, Lisa Paus, Bundesfrauenministerin und Professor Jutta Almendinger, dass Sie dabei waren, auch allen anderen, Tara-Luise Witwer, allen anderen Hörern und Hörerinnen, die sich engagiert haben in der Diskussion. Ich habe gelernt, dass der Weg des Fortschritts weder kurz noch unbeschwerlich ist. Das hat Marie Curie einmal gesagt. Noch einen schönen Tag wünscht Dörte Hinrichs.